Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Diesmal zu einer ganz besonderen Folge. Und deswegen bin nicht nur ich, Eva, heute hier, sondern auch Elke. Hallo Elke.
Hallo.
Und auch Jana. Hallo Jana.
Hallo.
Wir sind heute zu dritt, heute sind wir mal alle zusammen vereint, weil es einen ganz besonderen Anlass gibt. Und zwar feiern wir Geburtstag. Wir feiern tatsächlich 2 Jahre Cosmic Latte. Das freut uns natürlich ganz besonders, auf das sind wir auch ein bisschen stolz. Und deswegen möchten wir jetzt eine ganz besondere Folge machen und das feiern. Denn immerhin haben wir jetzt 35 Folgen geschafft. Wir sind 2 Jahre später immer noch da. Und das, was sich als Uni-Projekt eigentlich entwickelt hat, existiert jetzt schon tatsächlich 2 Jahre und ja, kann auch auf einiges zurückblicken. Und das wollen wir jetzt natürlich auch mit euch teilen. Unsere erste Folge ist am 23. Juni 2022 quasi on air gegangen mit dem Titel über Cosmic Latte und was die Sonne so alles auf der Erde anstellt. Ja, und jetzt sind wir bei der 36. Folge und Therese ist ja leider nicht mehr dabei. Also mit ihr habe ich ja damals an der Uni das Projekt gestartet und ich finde es ganz interessant, jetzt so zurückzublicken, weil ich noch genau weiß, wie wir die erste Folge vorbereitet haben, dass wir uns gar nicht sicher waren, ob wir damit auch online gehen, also ob wir das auch dann senden werden oder ob wir das so als Uni-Projekt einfach so lassen. Wir waren dann aber beide eigentlich so begeistert, dass wir gesagt haben, nein, wir machen das und wir probieren das und sind dann ja mit Cosmic Latte an den Start gegangen. Therese hat sich ja dann dazu entschlossen, dass sie ihren Master fertig macht und da mehr Zeit und Energie braucht. Hat dann Cosmic Latte leider verlassen. Aber wir sind gewachsen, wir haben uns vergrößert und es ist dann Elke nachgekommen und seit heuer dann eben auch Jana und dann haben wir natürlich noch Peter, unseren Regie- und Drehbuchautor, der ja auch seit 2024 in den Science-Fiction-Specials immer wieder mal dabei ist. Und es freut mich ganz besonders, dass wir jetzt eigentlich so eine große Gruppe geworden sind und wie das halt einfach wächst und gedeiht. Und wir haben immerhin, das möchte ich auch noch mit euch teilen, seit der Freigabe bereits über 125.000 Downloads generiert.
Das ist eine Menge. Ich habe es gar nicht gewusst, dass es so viel war, bis ich die Zahl jetzt gelesen habe. Gar nicht mal schlecht. Richtig gut, würde ich sagen.
Also das ist schon mal Applaus auch an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, die ihr das gemacht habt. Und ja, ich hoffe, dass wir da noch ganz viele Downloads natürlich haben. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Also das ist ja Cosmic Latte, das ist natürlich schon noch ein bisschen mein Baby. Auf Menschenalter gerechnet sind wir da jetzt so Kleinkinder, also Babys fast. Ja. Aber ich glaube, in der Podcast-Welt sind wir durchaus schon ein bisschen größer. Denn ich habe mir auch so ein bisschen die Entwicklung angeschaut von Podcasts generell, also in den letzten 2 Jahren und habe eine ganz spannende Analyse gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar, was glaubt ihr, das dürft ihr jetzt mal schätzen, wie viele Podcasts gibt es weltweit?
Wir sollen schätzen?
Ja, ja.
Keine Ahnung, ich bin da so schlecht drin. Letztens bin ich gefragt, wie viele Parteien gibt es in Österreich? Und ich sage so 15 oder so und dann waren es 100.000, nein, nicht 1.000, aber ganz viele. Deswegen ist es wahrscheinlich viel mehr, als ich denke, in die 100.000.
Ja, ich finde es nämlich auch ziemlich viel. Also, okay, Jana, jetzt hast du da schon einen Tipp bekommen.
Weltweit, ja. Also ich glaube, das Ding ist halt wirklich, das ist ja fast schon so ein Klischee geworden, so jeder macht jetzt einen Podcast.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch viele, die irgendwie anfangen und dann nicht weitermachen. Mhm. Also ich wäre dabei fast 7 Milliarden Menschen, viele von denen machen Podcasts, so 1 Million oder sowas fast.
Ich finde deine Annäherung total gut, wie du das versuchst zu skalieren. Wie viele Menschen machen einen Podcast? Ja, also tatsächlich waren es 2 Millionen im Jahr 2021.
Wow.
Und 2022 gab es tatsächlich 4 Millionen Podcasts. Also das hat sich verdoppelt nochmal. Wobei ich glaube, dass da so ein bisschen ein Pandemie-Effekt irgendwie mit reinspielt. Ja. Das ist jetzt mal eine Vermutung von mir. Also ich glaube, dass da wirklich viele irgendwie so während diverser Lockdowns daheim gesessen sind und vielleicht einen Podcast gestartet haben. Also diese Analyse oder Studie hat sich dann auch angesehen, wie viele von diesen 4 Millionen Podcasts tatsächlich noch aktiv sind. Ja, also inaktiv ist so, wenn du nur 3 Episoden irgendwie herausgebracht hast und ja, die im letzten Jahr nicht veröffentlicht hast. Also die Aktiven sind so eben mit mehr als 10 Episoden und zumindest eben 1 Episode im letzten Jahr veröffentlicht hat und die letzte Veröffentlichung auch irgendwie so in den letzten 10 Tagen irgendwie war. Und das sind dann irgendwie nur mehr noch 156.000.
Wow.
Das heißt, das ist eine Aktivitätsrate von 4%. Also und das finde ich halt schon krass irgendwie. Also,
das ist heftig.
Wenn du dran denkst, es gibt wirklich so ein Riesenangebot eigentlich. Ja, und offensichtlich aber kommen viele auch nicht über mehr als 3 Episoden hinaus.
Aber ich kann das auch verstehen, glaube ich, irgendwo, weil ich habe das auch gemacht. gemerkt, wenn man anfängt mit einem eigenen Podcast oder Podcast zu machen, am Anfang ist man ja immer noch total enthusiastisch dabei und so. Und dann irgendwann merkt man aber auch einfach, also auch wenn es Spaß macht, das ist natürlich auch Arbeit einfach. Also das ist, braucht Recherche und Aufnahme und so weiter, dass da die Leute halt dann irgendwie wieder aufhören. Vor allem jetzt so nach Corona wahrscheinlich ist das dann auch wieder runtergegangen, kann ich mir vorstellen, wenn alle wieder zurück ins echte Leben gegangen sind.
Das stimmt auf jeden Fall. Also viele sagen, sie machen ja Podcasts, weil ihnen Videos zu kompliziert sind, also inklusive meiner Wenigkeit, ja. Aber es ist halt trotzdem Arbeit und es ist viel Arbeit, weil du hast halt die Vorbereitung, die Aufnahmen, du hast danach, bist du dann auch noch beschäftigt, ja, mit Schnitt und Herrichten und alles und Shownotes schreiben. Also die Theresa hat ja dann auch damals gesagt, ja, dass sie halt merkt, dass das halt auch viel Zeit in Anspruch nimmt, ja, die sie halt jetzt gerade nicht halt bringen kann, dass man das nicht unterschätzen darf, ja, aber ich finde, das lohnt sich dann auch.
Ja, voll. Vor allem, wenn man dann zu den 4% gehört, die noch aktiv sind.
Ja, also wir können da wirklich stolz auf uns sein, weil wir haben mehr als 10 Episoden veröffentlicht. Ja, ich meine, das mit den 10 Tagen kommt immer drauf an, weil wir ja 14-tägig erscheinen, wann sie da gerade hingeguckt haben. Aber wir erscheinen regelmäßig und wir haben übrigens auch wirklich sehr loyale Hörer und Hörerinnen, weil wir also wirklich annähernd immer gleiche Downloads pro Folge haben. Also wir haben da keine großen Schwankungen. Also das wächst sehr schön und beständig. Und es gibt aber wirklich da also keine ganz so großen Schwankungen. Mich würde jetzt mal interessieren, also das ist jetzt mal so ein, muss jetzt die Gelegenheit am Schopf packen und unsere Hörerinnen da aufrufen und sich bei uns zu melden. Und zwar würde mich mal interessieren, so wie habt ihr uns entdeckt eigentlich? Wie seid ihr auf den Kosmoglatte Podcast gestoßen? Und dann natürlich auch so, was eure Lieblingsfolgen sind. Also habt ihr ein Lieblingsthema, wo ihr uns gerne zuhört oder eine Lieblingsfolge vielleicht? Ja, könnt ihr uns gerne schreiben. Ja, schreiben ist überhaupt ein glaube ich, ein gutes Stichwort. Weil es gibt nämlich auch ein Gewinnspiel, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Also auf jeden Fall dranbleiben. Es wird dann am Ende jetzt ein paar Fragen geben zu uns. Und wenn ihr die beantworten könnt, dann könnt ihr uns eben auch schreiben und teilnehmen. Es gibt auch Geschenke zu gewinnen. Also wir haben ja letztens Lisa Kaltenegger zu Gast bei uns gehabt. Die hat ein neues Buch rausgebracht. Wir waren uns da nicht so schade und haben uns da ein paar Bücher abgeschnurrt. Und die könnt ihr natürlich jetzt gewinnen, zusammen mit ein bisschen Post von uns. Also wenn ihr da teilnehmen wollt, dranbleiben. Also die Fragen gibt es am Ende der Sendung. Gehen wir wieder zurück zu unserem Podcast und warum wir das eigentlich auch so gerne machen, beziehungsweise warum das so wichtig ist. Also ich habe wirklich auch bemerkt, dass gerade Cosmic Latte, mir macht das richtig Spaß. Also ich mag das total, mich da so rein tigern dann in ein Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Motivation. Also das hat auch schon beim anderen Podcast bei das Universum angefangen, dass ich halt einfach so diese Begeisterung und diese Faszination für Astronomie teilen möchte. Und ich das einfach alles total cool finde. Und ich finde es auch cool, was Astronomie erforscht und auch wie sie es erforscht und was sie alles in der Lage ist zu erforschen. Also ich glaube, das merkt man eh immer, also gerade Jana, wenn wir über Exoplaneten reden, ja, so über, boah, wie krass das ist, ja, also, wenn sie sich da die Atmosphäre ansehen und so.
Absolut.
Und ich glaube, es ist genau diese Leidenschaft und diese Begeisterung, die ich mitgeben möchte mit dem Podcast. Also ich merke das dann auch immer, wenn ich eine Episode vorbereite, ich kippe dann auch immer total in das Thema rein. Also es ist dann immer so, oh, das ist total cool, warte mal, wie funktioniert das? Und dann versuche ich das noch herauszufinden, dann recherchiere ich das noch und ich muss mir dann immer voll zurücknehmen, weil ich glaube, ich könnte das mal, weiß ich nicht, ein halbes Paper irgendwie über das Thema da irgendwie schreiben. Und ich glaube, das ist das, was ich auch vermitteln möchte, diese Neugierde einfach auch wecken. Also ich glaube, ich möchte im Podcast gar nicht alles sagen, also dass da irgendwie dann die Hörerinnen sagen, okay, jetzt weiß ich alles über schwarze Löcher, sondern dass sie denken, hey, das ist total cool, da will ich noch mehr wissen und sich dann selber noch damit beschäftigen und vielleicht dann noch was lesen drüber und sich da schlauer machen. Mhm. Ja, Jana, wie ist das bei dir?
Einerseits ist es natürlich ganz ähnlich wie bei dir. Ich glaube, es ist natürlich immer eine Grundsatz, also eine Voraussetzung ist ja, wenn man irgendwie sowas macht, dass man sagt, dass man selber total in dem Thema drin ist und das es gerne weitertragen möchte. Für mich, gerade in diesem Bereich Podcasts machen oder Wissenschaftskommunikation allgemein, ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir auch ganz wichtig ist, den Leuten ein bestimmtes Gefühl zu geben. Und zwar, ich habe das dann irgendwann Astronomy High genannt, weil ich das so...
Stimmt, ja.
Ja, weil ich das so wie so ein Runner's High, was ich by the way noch nie hatte in meinem ganzen Leben.
Ich bin nicht so der Jogger.
Doch, ich schon.
Wirklich?
Ah, sehr gut. Das gibt es dann wirklich auch. Das ist sehr gut.
Kein Mythos.
Und das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, gerade momentan, ja, man, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sehr einfach, an allem zu verzweifeln und Klimawandel und Krieg und Politik und Rechtsruck und so weiter. Also man ist irgendwie in so einer Welt, wo die Nachrichten oft einen, glaube ich, also zumindest ist es bei mir so, einen ein bisschen runterziehen. Und für mich ein total tolles Mittel, um also es ist keine Flucht, sondern einfach nur, um so ein bisschen eben so einen großen Überblick zu kriegen und sich das wieder zu relativieren, ist Astronomie. Und da kann man einfach ganz viel Hoffnung draus schöpfen und Optimismus und so weiter. Und das möchte ich gern weitergeben. Weil ich habe auch oft so Begegnungen, wo Leute mir sagen, ah ja, also ich weiß gar nicht, so in den Himmel zu gucken und dann über das Weltall nachzudenken, da kriege ich eher Angst. Ja, das ist irgendwie alles so groß und dunkel. Da möchte ich eigentlich immer gerne zumindest die Möglichkeit aufweisen, zu sagen, ja, das kannst du aber auch andersrum sehen. Ja, das ist eigentlich total cool und abgefahren. Und das ist mein Ziel und das mache ich auch wirklich gerne. Und das klappt auch relativ oft.
Also Astronomy High finde ich schon sehr cool. Das gefällt mir. Das werde ich übernehmen, ja. Ja, ich glaube, das trifft es auch im Kern. Also was ich eigentlich immer empfinde bei dem, auch beim Weitergeben. Ja. Und ich kenne das auch, also wenn jemand sagt, so, nein, ich habe doch voll Angst, also der Gedanke Weltraum und so, ist totaler Horror. Und ich denke so, warum? Ich meine, wir sind umgeben vom Weltall, ja.
Ja, es ist unser Zuhause, so, da muss man keine Angst davor haben. Man muss eigentlich, kann man sich nur hinstellen und sagen, ist ja total geil, dass wir das alles rausfinden können, obwohl wir so klein und unwichtig sind.
Genau, ja, genau, stimmt.
Genau, das
ja.
ist das.
Ja, Elke, hast du auch Astronomy Highs oder nur Runner Highs?
Beides. Na, dieses Astronomy High, das ist so ein Gefühl, was ich damals ja im Planetarium so gehabt habe. Und Planetarium ist auch gerade 60 Jahre alt geworden, also das in Wien. Und das wurde da auch irgendwie so beschrieben, dass das so dieses Wow-Gefühl ist und dieses Gefühl eben, dass es einfach so viel größer ist, unsere Welt. Und ich sehe das genauso wie ihr. Bei mir löst das positive Gefühle aus. Es gibt mir so einen Perspektivenwechsel. Nicht eben meine kleinen Probleme in meinem Alltag sind so schlimm, sondern ja, so ein Verständnis von etwas viel Größerem als mich selber, und ich finde es sehr cool. Und was halt auch eine Sache ist, ich meine, die Faszination für Naturwissenschaft, das ist uns, ist eh von allen von uns der Fall. Bei mir ist es halt auch die Faszination für Sachen, die so unbegreiflich sind und trotzdem real sind. Also ich sage dann immer, ich brauche eigentlich überhaupt keine Magie und Märchen und Esoterik, weil ich muss mir einfach nur die Natur anschauen und unser Universum, und das ist schon wie Magie. Also das ist ja schon so zauberhaft, aber halt real im Gegensatz zu diesen anderen.
Ja, es bringt einen immer wieder ins Staunen. Also dieses Erstaunliche ist das, was mich immer so ergreift. Also ich habe letzte Woche mit meinem Neffen Physik, Chemie gelernt für einen Test, und da kam tatsächlich auch eben Periodensystem und Elemente und wo was wie entstanden, gebildet wurde und so. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass halt in den Sternen ja nur bis Eisen fusioniert wird und bei der Supernova ja dann alles, was drüber ist, halt entsteht. Ja, also bei dieser riesigen Sternenexplosion. Und dann habe ich nochmal nachgesehen, und es gibt wirklich so im Periodensystem ist halt auch markiert, welche Elemente bei der Supernova entstehen, und da war halt Nickel dabei. Und dann dachte ich mir, es ist so krass, wenn Nickel bei uns total billiges Metall ist eigentlich. Ja. Naja, ist doch wahr, oh, das sind kein Nickelwert oder irgend sowas.
Ja, ja. Vor allem so, auch die Ohrringe sind nur aus Nickel.
Ja, also absolut billig. Ja. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, also ich glaube, ich werde jetzt so puren Nickel mit ganz anderen Augen sehen. Ja, aber ich einfach dann denke so, wow, das ist bei einer Supernova entstanden.
Supernova.
Ja, wie geil ist das?
Ja, voll, voll.
Und das finde ich ganz lustig, wenn man dann eben oft auch so in diesem Kleinen oder Alltäglichen dann halt doch wieder was Erstaunliches findet, ja, und sich dann denkt so, oh, voll cool. Jetzt habe ich schon wirklich mal so eine Urknallbox irgendwie zulegt und da halt einfach so ein paar Elemente mir da.
Ja, voll.
Dann habe ich so wie so ein Setzkasten, den man früher hatte.
Ja, ja, das so bringt einem einfach neue Perspektiven, ja, und gibt einem wirklich dieses Gefühl, mal so ein bisschen aus diesem, genau wie du sagst auch, Elke, aus diesem eigenen Alltag mit, oh, ich habe jetzt diese Probleme und jenes und so, das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, und ich finde, das ist ein Gefühl, was halt auch einfach wert ist, weiterzugeben, dass du den Leuten sagen kannst, guck mal hier, dein Nickel-Schmuck oder sonst irgendwas, der kommt wirklich aus einer Supernova, das ist schon abgefahren.
Ja, eben, ja. Und deswegen ist für mich dann auch immer das schönste Feedback, wenn wir dann von den Hörern und Hörerinnen Nachrichten bekommen und sie uns eben schreiben, ja, tolle Folge, super spannend, voll unterhaltsam und so, das ist für mich immer echt das Schönste eigentlich. Also wenn wir dann so Feedback bekommen, ich mir denke, ja, cool. Andere finden es auch cool.
Genau, so ist es.
Wir haben natürlich Geburtstagsgeschenke mitgebracht und machen ja eine Party. Ich dachte dann zuerst mal, also wir machen vielleicht mal eine gesetzte Teeparty. Und mir ist dann, ich weiß nicht warum, bei Tea Time dann gleich Russells Teekanne eingefallen. Sagt euch das was? Ist euch das ein Begriff?
So nicht. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte, aber als stehender Begriff nicht,
also
nicht ganz.
Russells Teapot ist es, ja, heißt es im Englischen. Also, der Russell war ein britischer Philosoph und Mathematiker. Ich finde nämlich sein Gedankenexperiment, das er da gemacht hat, total cool. Und nachdem er es nicht kennt, ich dachte eigentlich, dass es total geläufig ist, weil ich es ihm kurz erzählen. Und zwar hat eben er argumentiert, dass wenn er jetzt behaupten würde, ja, stellt euch vor, es gibt eine kleine Teekanne, ja, und die ist auf einer elliptischen Bahn um die Sonne zwischen Erde und Mars. Und da ist jetzt niemand in der Lage, das Gegenteil zu beweisen, weil halt irgendwie die Teekanne zu klein ist, als dass man sie mit den Teleskopen irgendwie entdecken könnte. Und er meint jetzt dem, nur weil jetzt eben niemand das Gegenteil beweisen kann, heißt das jetzt nicht, dass da jetzt tatsächlich eine Teekanne herumschwirrt. Ja? Er benutzt eben dieses Beispiel, um zu zeigen, dass jetzt eben die Beweislast jetzt bei einer Person liegt, die diese Behauptung eben selbst aufgestellt hat und eben nicht bei denjenigen, die die Behauptung anzweifeln. Also wenn ich jetzt sage, nee, da ist keine Teekanne, das ist ein Blödsinn, ja? Dann liegt es jetzt nicht an mir, das zu beweisen, dass das eben nicht so ist, ja? Sondern an ihm eigentlich zu beweisen, dass da eine Teekanne ist. Und ich finde das recht interessant, weil es wird halt oft in so Diskussionen angeführt, wenn es halt gerade so um Religion und Wissenschaft geht, also Sachen, die jetzt eben nicht so leicht zu beweisen sind, ja, oder eben auch dieser Nicht-Nachweis eben eigentlich nicht zu erbringen ist, ja, also es geht eigentlich um so unbeweisbare Sachen, ja, dass es halt unvernünftig ist und eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, das zu machen.
Ja, und da auch die Schlüsse, die daraus gezogen werden, gerade was so diese Diskussion um Religion und so weiter angeht, dass es dann heißt, naja, die Chancen stehen ja 50-50. Also es ist irgendwie 50-50, ob die Teekanne sozusagen da ist oder nicht. Und das ist halt nicht wahr.
Also. Ja, genau.
Wie kommt man auf 50-50? Also.
Naja, weil halt die Aussage, glaube ich, oft ist so, ja, entweder gibt es halt Gott oder es gibt ihn nicht, dementsprechend 50-50. Und das ist halt, also so funktioniert Statistik nicht. Und ich glaube, mit dieser Teekanne wird es dann nochmal relativ deutlich, ne, dass man halt sagt, ja gut, aber ich kann ja alles Mögliche behaupten und dann sagen, ja, aber es ist halt nicht beweisbar. Das heißt aber nicht, dass die Chancen, dass es wirklich existiert, 50-50 stehen.
Naja. Ja. Elke, mir ist da eingefallen noch bei dem Gedanken, es ist ja ein bisschen auch mit Horoskopen so ähnlich, oder?
Ja, ich meine, ich habe das eben auch bei Religion eher erlebt.
Okay.
Oder zum Beispiel sowas wie, naja, es ist ja den Wind, den kann man auch nicht sehen, aber man kann ihn fühlen und deswegen so ist mit Gott irgendwie, man kann ihn
Ja, aber den Wind kann ich ja messen, ich kann eine Windstärke messen.
Ja, natürlich, ja, voll. Voll, ich finde das ein ziemlich gutes Beispiel mit der Teekanne, weil es so diese Absurdität ziemlich genau zeigt, um dass man einfach alles behaupten kann. Und ich glaube, je absurder die Behauptung ist, die man aufstellt, oder je mehr gegen den Mainstream, desto stärkere Beweise brauchst du auch. Also das ist halt dann die Bringschuld von der Person, die das behauptet.
Ja.
Es ist eine andere Argumentation, aber es ist auch so ein bisschen eine auswegslose Diskussion gewesen, dass jemand gemeint hat, naja, glaubt halt nicht an die Evolution. Und sage ich, naja, es gibt ja sehr viele Beweise für die Evolution. Es gibt ja die Fossilien und man kann das ja sehr, sehr gut nachvollziehen, dass die Evolution passiert ist. Naja, aber warst du dabei? Warst du im Labor? Hast du die Fossilien selber gesehen und ausgegraben?
Ja, ja. Ja gut, wenn wir da anfangen müssen, dann...
Eben, also es ist voll schwierig. Also ich glaube, also es ist voll wichtig, diese Gedankenexperimente zu haben. Aber bei manchen Leuten kommst du mit Argumenten, glaube ich, nicht weiter. Und auch bei Horoskopen ist so, dass... Die Leute sagen halt, ja, ich glaube halt dran.
Ja, oder halt auch so dieses, ist es halt alles gefaked. Ne? Also dieses, also es gibt so viele Beweise für Evolution, ja, das ist gefaked. Es gibt Beweise dafür, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, das ist gefaked. Ja, also dieses völlige Loslösen von sämtlicher Faktenlage. Also irgendwann kommen die Leute halt und sagen, ja, 1+1 ist halt nicht 2. Weil das ist halt gefaked. Und dann weiß ich immer nicht, was ich darauf noch antworten soll, weil das ist so eine...
Also die Annahme ist ja, dass dann alle unter einer Decke stecken, die ganzen WissenschaftlerInnen, und die lügen alle. Und da gibt's spannenderweise eine Berechnung, eine Formel von einem Mathematiker, der sich ausgerechnet hat, wie lang es braucht, bis eine Verschwörung ans Licht kommt. Und das hängt vor allem mit der Anzahl der Menschen, die involviert sind in dieser Verschwörung, unter Anführungszeichen, zusammen. Weil natürlich, je mehr Leute du hast, desto eher verplappert sich jemand oder desto eher hat jemand moralische Bedenken. Und es gibt ja eben diese Verschwörungen wie, weiß ich nicht, Whistleblower, NSA und so. Ja. Aber eben, nach einer Zeit kommen sie halt raus. Und er hat sich ausgerechnet, zum Beispiel, wenn der Klimawandel, wenn das alles falsch wäre und alle nur lügen würden, dann wird das irgendwie, jetzt möchte ich keine falsche Zahlen sagen, jetzt muss ich es nochmal nachschauen. Aber nach wenigen Jahren würde das schon auffliegen.
Ja. Okay.
Also weil einfach so viele Leute nicht so ein Geheimnis, weil die Leute sind halt auch ein bisschen... Ja, Leute sind auch ein bisschen dumm und können nicht so gut Geheimnisse bewahren. Also das braucht man nicht denken, dass die alle so voll koordiniert sind und das alles so super machen. Aber es finde ich spannend, dass es da mathematische Formel gibt.
Mhm. Ja, total. Ja, mich erinnert das auch so ein bisschen an diese ganzen UFO-Sichtungen, wo ja da jetzt auch letztes Jahr diese große Aufregung war, weil da irgendjemand auch gemeint hat mit den UFO-Akten und bla bla bla. Und da wird ja auch große Verschwörung dahinter.
Da bin ich aber auch immer der Meinung, was die Leute schon alles nicht geheim halten können. Glaubst du, irgendwie 100 Leute wären in der Lage, geheim zu halten, dass die Amerikaner tatsächlich, keine Ahnung, in der Area 51 Alien Tendenz haben, so keine Chance.
Nee. Na gut, naja. Also seitdem ich das mit Russells Teapot gelernt habe oder gehört habe, habe ich jetzt immer dieses Bild von dieser fliegenden Teekanne im Kopf, die da jetzt gerade ihre Bahnen zieht. Also in meinem Kopf existiert sie irgendwie.
Siehst oder du schon hast du eine Religion geschaffen.
Ja, genau. Ja. Im Absolut. Gegensatz zu diesem Spaghetti-Monster, oder?
Ja.
Ah, ja, ja, ja. Okay, gut, nein, gehen wir lieber weiter. Ihr habt ja was Positives auch mitgebracht, so nette Geburtstagsgeschenke-Geschichten.
Ja, die Idee war ja berührende Geschichten, weil wenn jemand Geburtstag hat, dann erzählt man sich ja so herzerwärmende Geschichten, die man mit der Person erlebt hat. Deswegen haben wir uns gedacht, ja. Überlegen wir mal. Soll ich beginnen, Jana?
Ja, was hast du?
Ja, fang du doch gerne an, Elka.
Genau. Was hast du mitgebracht?
Einen Effekt, den haben wir schon einmal besprochen in einer Folge, nämlich bei der Voyager. Das ist der Overview-Effekt. Und das finde ich ja sehr berührend. Mhm. Man kann das auch ein bisschen reißerisch nennen, macht Raumfahrt links.
Clickbait.
Finde ich geil. Bin ich dabei.
Also Leute, die ins Weltall fahren, ob die dann halt linker zurückkommen.
Da wird dann manche wahrscheinlich gleich wieder eine Verschwörung.
Wir könnten Kickel ins Weltall schicken. Was haltet ihr davon? Ja.
Teuer.
Ja, aber dann kann er gleich dort bleiben. Gut, nein, also das ist dieses Phänomen, das ist der Overview-Effekt, den RaumfahrerInnen erleben, wenn sie das erste Mal die Erde aus dem Weltall sehen. Also man kann sich denken, das ist eine sehr ergreifende Ansicht natürlich. Der Philosoph Frank White hat das in seinem gleichnamigen Buch beschrieben und er meint, dass die RaumfahrerInnen, die zurückkehren, haben ein tiefes Verstehen der Verbundenheit allen Lebens auf der Erde und ein neues Empfinden der Verantwortung für unsere Umwelt. Also es geht vor allem um dieses Gemeinschaft als Menschen und auch diese Umwelt, also dass man sagt, okay, das ist unser Planet, wir müssen darauf aufpassen. Und da gibt es auch zwei Zitate von Astronautinnen und Kosmonauten, die ich kurz erwähnen will, den Mohamed Faris. Der war ein syrischer Astronaut und hat gesagt, aus dem Weltall sah ich die Erde unbeschreiblich schön, die Wunden durch nationale Grenzen verschwunden. Also diese Einheit der Menschen und die Grenzen sind ja völlig absurde und willkürlich gewählte Linien zwischen Ländern, die eigentlich nichts aussagen. Oder Juri Gagarin wäre dieses Jahr 90 geworden übrigens. Der hat gesagt, ich sah, wie schön unser Planet ist. Leute, lasst uns diese Schönheit erhalten und vermehren, nicht zerstören. Und das finde ich sehr, sehr schön, der Gedanke, dass dort, ich meine, es sind leider sehr wenig Leute, die im Weltall waren und zurückkommen, aber es zeigt halt, dass das halt schon etwas mit den Leuten macht. Und auch wenn wir uns mit dem auseinandersetzen mehr, da gibt's auch ein Beispiel für, wie das auch Leute auf der Erde beeinflussen kann, nämlich kennt sicher den Pale Blue Dot, den haben wir einmal besprochen.
Ja, natürlich.
Wo die Voyager als Abschiedsgruß noch einmal sich nach hinten gerichtet hat und ein Familienfoto von unserem Sonnensystem gemacht hat, wurde auch noch romantischerweise am Valentinstag veröffentlicht von der NASA, zeigt halt die Erde in einer 6 Milliarden Kilometer Entfernung und es ist halt kleiner als ein Pixel. Ja. Und das hat auch nochmal eine ganz andere Perspektive, denn es ist das Astronomy High bei vielen Leuten ausgelöst.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, allein schon diese Bilder so zu sehen. Also gut, Grundlage ist natürlich, dass man irgendwie dran glaubt, dass die echt sind.
Gehen wir mal davon aus, ja.
Gehen wir mal davon aus. Aber eben, die Erde zu sehen, auch allein schon vom Mond aus oder so, das... Da habe ich auch immer genau dieses Gefühl, was du jetzt auch in dem Zitat genannt hast, über die finde ich sehr schön, die Wunden durch nationale Grenzen, die gibt's halt nicht, das ist nicht echt, ne? Also glaube ich, dass das irgendwas in dir verändert, wenn du das wirklich dann auch live siehst.
Voll.
Ja, was mich so ein bisschen traurig macht eigentlich in dem Sinne ist, gerade auch jetzt die Zitate, die Elke da uns jetzt vorgelesen hat, das ist ja nicht gestern gesagt worden, sondern das haben wir ja schon länger. Und ich bin halt auch in einer Zeit aufgewachsen, wo halt dieses vereinte Europa und Frieden und Krieg eigentlich fast unmöglich schien. Und wenn ich halt dann jetzt diese ganzen Entwicklungen ansehe, dann finde ich halt, habe ich immer das Gefühl, wir gehen in eine komplett falsche Richtung, wo ich mir denke, wir sollten uns eigentlich weiterentwickeln, wir sollten schon viel weiter sein und dieses Konzept Krieg schon längst überwunden haben, weil eben so Sachen wie Grenzen, Nationalitäten, Ethnizitäten, man sollte eigentlich schon voll drüber weg sein irgendwie, und stattdessen finden dann auch immer so viel Kriege statt. Und die Woche ist ja dieser Index rausgekommen, also dieser Friedensindex ist ja so niedrig wie seit 1945 nicht mehr, also dass gerade extrem viele kriegerische Aktivitäten sind. Und ich denke mir eben genau solche Ansichten dann, die heben dich von dem eigentlich weg und sagen, okay, wie unnötig und sinnlos das alles eigentlich ist. Und deswegen, macht es mich dann eigentlich auch immer sehr nachdenklich und das ergreift mich natürlich dann auch immer wieder auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, weil ich es dann immer so traurig finde, dass wir Menschen offensichtlich nicht lernen. aus der Vergangenheit auch.
Es ist halt schwierig, weil natürlich diese Sachen können helfen, um dieses Gefühl zu kriegen, aber natürlich kann man jetzt nicht verleugnen, dass es da bei Kriegen sehr um viele andere Aspekte auch geht.
Natürlich.
Wirtschaftliche Aspekte. Und deswegen, ja, ist es immer nur ein kleiner Anstoß, für einen Gedankenanstoß, aber es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr noch zu tun. Und
klar. Ja, es ist natürlich auch alles nicht so simpel. Ich nehme das immer ganz gerne auch als Argumentation für bemannte Raumfahrt, wenn es dann immer heißt, warum machen wir das überhaupt, das ist so teuer und wir haben immer noch hungernde Kinder auf der Erde, warum nehmen wir das Geld nicht und geben denen damit was zu essen, immer davon abgesehen, dass das so nicht so einfach ist. Also es ist ja nicht so, dass da ein großer Geldtopf ist und dann weltweit entschieden wird, wofür geben wir es jetzt aus. Aber ich glaube, genau deswegen ist bemannte Raumfahrt so wichtig. Wir als Menschen, also wir sind ja so wahnsinnig subjektive Wesen, wir können ja nur die Welt aus uns selbst heraus erleben und dass wir auch ein Gefühl dafür kriegen, neben all dem, was auf der Erde passiert, was ja nicht irgendwie unwichtig ist deswegen, aber dass es irgendwie das große Ganze da draußen noch gibt und gerade beim PayBlue Dot, da muss ich echt sagen, da finde ich auch, da darf man dann auch kurz einen kalten Schauer auch kriegen, ne? Da müssen nicht immer nur positive Gefühle sein, weil das ist dann wirklich einmal aufzuzeigen, wir sind verdammt alleine, so, da ist halt gar nichts um uns herum. Wir müssen schon schauen, dass wir es auf der Erde hinkriegen, weil die Alternativen sehen eher mau aus und ich glaube eben gerade aus diesen Gründen ist es so wichtig, dass diese Bilder gemacht werden und dass diese Menschen zurückkommen und von diesen Erfahrungen haben, auch wenn es nur wenige sind, weil vielleicht kann es dann doch irgendwo zumindest einen Beitrag leisten, um uns hier so ein bisschen die Perspektive aufzuzeigen auf der Erde.
Den Aspekt mit der Internationalität finde ich auch sehr schön. Also das ist das, was mir auch bei der Raumfahrt so gut gefällt und eben auch, also ESA besonders, dass da halt wirklich die europäischen Staaten zusammenarbeiten und da an einem Projekt irgendwie oder einer Mission oder an einem großen Ganzen arbeiten und das finde ich halt total spannend. Und ich glaube, das hast ja du auch so ein bisschen dieses, in deiner Geschichte, wenn du es nur ganz kurz erzählen möchtest, da geht es ja glaube ich auch so ähnlich um dieses Zusammenhalten.
Total. Also es ist eigentlich genau der gleiche Themengebiet. Und zwar, ich hatte mir da für was mich besonders berührt hat, die Rettung der Apollo 13 Crew rausgesucht. Also die Geschichte kennt wahrscheinlich auch jeder. Ansonsten kann ich einen sehr guten Film mit Tom Hanks empfehlen, der das Ganze sehr schön nacherzählt. Apollo 13 ist ja verunglückt auf dem Weg zum Mond. Da gab es eine Explosion an Bord und dann gab es eigentlich nur noch das eine Ziel, diese drei Astronauten lebendig zurück zur Erde zu holen. Und das war 1970. Ja, eigentlich standen die Chancen relativ schlecht. Man hat es trotzdem geschafft. Es war ein unglaublicher Kraftaufwand. Und das Schöne da, oder was mich da so besonders berührt, ist eben, es war 1970, das ist mitten im Kalten Krieg. Aber als klar wurde, wann und wo die Astronauten wieder aufschlagen werden auf der Erde, also die sind im Südpazifischen Ozean gelandet, da sind sogar sowjetische Schiffe in die Nähe gekommen, um Hilfe zu leisten, falls nötig. Und das finde ich so unglaublich, dass es eine Welt war, die mehr oder weniger sich gegenseitig den atomaren Erstschlag angedroht hat. Und dieser Moment, wo es darum ging, diese drei Menschen zu retten, diese Mondmission irgendwie glimpflich ausgehen zu lassen, das hat dann die Leute plötzlich vereint. Und da gab es einen Journalisten von der New York Times, Jack Gould, der hat geschrieben, dass Apollo 13, die ja so nah einer ganz schrecklichen Tragödie kamen, womöglich die Welt in gemeinsamer Sorge mehr vereint hat, als jede erfolgreiche Mondlandung es jemals getan hätte. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass man dann plötzlich, auch wenn es um so Einzelschicksale geht und eben sowas Großes, Menschenübergreifendes wie die Raumfahrt, dass dann solche Feindschaften mal kurzzeitig zur Seite gelegt werden können.
Ja, das ist total berührend. Also das sind auch die Sachen, wo ich dann auch immer ganz feuchte Augen bekomme.
Ja, ich auch.
Ich das so schön finde, ja genau. Ja, da brauche ich jetzt glaube ich einen Schluck Sekt gleich.
Ja, sehr gut.
Genau, ich habe nämlich noch Sekt mitgebracht heute. Wir wollen ja anstoßen und feiern. Alkohol kennen wir alle, Ethanol, C2H5OH. Ich mache jetzt einen brutalen Themenwechsel. Und werde jetzt noch was über Alkohol sprechen, weil der darf natürlich auf keiner Party fehlen. Und zwar ist ihm ein Molekülersekt sechs Wasserstoffatomen, zwei Kohlenstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Und das ist eben der Alkohol, den wir kennen in unserem Cocktail, Sekt, Wein, was auch immer. Ja. Es ist jetzt natürlich die Frage, woher kommen diese Elemente? Also im Prinzip ist es nämlich total simpel aufgebaut. Ja. Also den Wasserstoff, den kennen wir eh, der ist ja quasi immer schon da gewesen, also kurz nach dem Urknall ja schon entstanden, zusammen mit Helium. Und ist es Lithium oder Lithium? Lithium?
Also ich sag Lithium, aber Lithium, keine Ahnung.
Ja, okay. Würde ich auch sagen.
Ja, da sind wir wieder bei der Aussprache. Sauerstoff und Kohlenstoff, die mussten eben erst geschaffen werden. Ja, und das ist natürlich in den Sternen passiert. Also da habe ich ja eh schon ganz kurz darüber gesprochen, dass ja eben diese Elemente in den Sternen und gerade bei diesen Supernova-Explosionen ja dann auch ins All geschleudert werden. Also das passiert eben beim Kohlenstoff und aber auch beim Sauerstoff und werden eben in den Sternen produziert. Also sie werden dann eben am Ende bei dieser Supernova-Explosion ins All geschleudert und reichern dann so das interstellare Medium an. Und jetzt fragt euch ja, warum erzähle ich euch das alles? Ja, weil nämlich es gibt so interstellare Gas- und Staubwolken im Weltall, in denen tatsächlich Alkoholverbindungen gefunden wurden. Und das finde ich total cool. Ja, also das ist eine der bekanntesten Entdeckungen, ist eben dieser Ethylalkohol. Das ist eben genau der Alkohol, den wir eben aus unseren Getränken her kennen. Und das hat man in den 1970er Jahren schon entdeckt. Und dann gibt es eine ganz bekannte Wolke, also ich nenne es jetzt mal Partywolke. Und zwar ist das Sagittarius B2. Also das ist eine Wolke, die ist relativ nah schon, also nur 390 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Das ist aber wirklich eine große Molekülwolke, also das heißt komplex, also das heißt, da gibt es mehr als zwei Atome und sie ist auch sehr dicht, also da sprechen wir von 3000 Atomen pro Kubikzentimeter.
Pun unintended, sehr dicht.
Und die ist halt also 20 bis 40 Mal so dicht, wie man es also von typischen Molekülwolken eigentlich erkennt. Und mit Spektrographen wollte man eigentlich Aminosäuren entdecken und untersuchen und hat da dann eben diese Alkoholverbindungen entdeckt, auch Vinylalkohol und Methanol. Und es wurde auch ein Ester entdeckt, und zwar Ethylformiat. Das ist auch so ein wichtiger Vorläufer von Aminosäuren. Der ist deswegen interessant, weil dieser Ester jetzt eben auch für den Geschmack von Himbeeren verantwortlich ist. Und ja, und man da irgendwie so davon ausgeht oder da jetzt halt sagt, ja, dass die Wolke so ein bisschen nach Himbeer rumriecht. Also es ist für mich halt die Partywolke. Aber es ist,
ja, total.
Aber es ist natürlich total spannend, weil man eben gesehen hat, dass eben auch in diesen Molekülwolken einfach schon diese Verbindungen entstehen können. Und das ist halt total wichtig, also gerade mit Aminosäuren. Das heißt, du hast dann so komplexe Verbindungen. Das James Webb hat jetzt erst im März auch Alkohol entdeckt, und zwar in zwei so protoplanetaren Scheiben. IRIS 2A und IRIS 23385, oder spricht man es IRIS aus Englisch?
IRIS, ja, IRIS, das ist auch wieder die Frage, IRIS.
Ja, ja. Auf jeden Fall waren das zwei protoplanetare Scheiben, das ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Das heißt, es sind noch keine Planeten gebildet worden, aber man sieht eben, dass das so wichtige Zutaten sind, und das ist vor allem spannend, wenn es dann darum geht, ja, habitable Planeten, ja, also wo sich die denn bilden und wie. Ganz spannende Sache, finde ich.
Das heißt, der Alkohol an sich ist wichtig für die Habitabilität oder einfach nur diese komplexen Moleküle?
Naja, schon, was sind da so, dieser Alkohol natürlich, und dass sie sich bilden können, ja, also das da halt, du musst halt die richtigen Bedingungen noch haben. Also es muss halt kühl genug sein, ja, es muss dicht genug sein, dass die halt auch quasi nicht nur aneinander vorbeifliegen, weil es geht ja darum, dass sich die Atome ja dann auch treffen können, ja. Und da geht es einfach um diese Bedingungen, dass die da eben entstehen, und gerade dann eben auch mit den Aminosäuren, das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, dass du einfach diese komplexen Moleküle auch hast, ja. Finde ich ganz spannend, und ich mag diesen Gedanken von dieser Partywolke, sag ich einfach, B2.
Nach Himbeer rum.
Oh, genau, Himbeer rum und Alkohol, ja, da geht es voll ab im All, sage ich euch, ja. Ja,
geil. Einfach mal durchfliegen.
Ja, genau. Ja. Ja, auf der ISS oder so ist ein strikter Alkoholverbot. Also sowohl NASA als auch ESA, da ist ja eigentlich nichts erlaubt. Ja. Aber es gab ein ganz interessantes Projekt, und zwar die Mission WISE. Da wurde ein Bordeaux-Wein 2019 auf die ISS gebracht, aber jetzt nicht, damit die den getrunken haben und Weinverkostung gemacht haben, sondern es sollten da untersucht werden, eben die Bedingungen, wie der Weltraum oder eigentlich Mikrogravitation halt auf diesen Reifungsprozess von Wein oder Alkohol eben wirkt. Und sie haben dann eben diese Flaschen dort 438 Tage gelagert und dann wieder runter zur Erde gebracht und einen gleichen Jahrgang und gleiche Marke und alles natürlich dann verglichen, der der Erde gereift ist, gealtert ist, ja, und haben da so eine Blindverkostung gemacht, ja, und haben dann eben diesen Landwein und den, ich finde den Namen so schön, Weltraumwein.
Der Weltraumwein.
Genau, und haben den halt dann natürlich, also halt beschrieben, und es ist total spannend, was da rausgekommen ist, weil es tatsächlich Unterschiede gegeben hat. Also es dürfte jetzt nicht egal sein, ja, also offensichtlich dürfte Gravitation halt irgendwie doch auch auf diesen Reifungsprozess wirken, weil der Weltraumwein schneller gereift ist. In dieser Verkostung ist dann rausgekommen, dass der Weltraumwein tatsächlich irgendwie so vom Reifungsgrad her so 2, vielleicht sogar 3 Jahre weiter schon entwickelt war und reifer war als der auf der Erde geblieben ist.
Das müsste der teuerste Wein der Welt sein.
Ich habe auch schon gedacht, wenn man den irgendwo steigern kann, ich würde den total gern probieren, oder? Weltraumwein.
Weltraumwein. Ja, weil sehe ich doch jetzt schon irgendwie so in 20, 30 Jahren, keine Ahnung, Jeff Bezos oder so, der dann sein Wein ins All schießt so für besondere Reifungsprozesse. Mhm. Geil.
War übrigens eine private Mission. Also das ist auch über so ein privates Startup irgendwie finanziert worden und war eine private also Forschungsmission, die sie dort gemacht haben. Also ganz spannend, also von europäischer Seite. Also es ist auch immer ein französischer Wein.
Natürlich waren das, ich wollte gerade sagen, natürlich waren das die Europäer, die das mit den
Franzosen. Genau, ja, ja. Ja, du bist ja eh gerade in Frankreich, Jana, vielleicht kannst du so einen Chateau Petrus war das, Jahrgang 2000. Ja,
also alles klar, halte ich mal die Augen offen.
Genau, bis wir sind ja mal eine Kiste, ja.
Genau, wir sind ja auch in der Nähe von Bordeaux, gar nicht schlechte Region dafür,
na,
vielleicht finde ich
dann
ihn.
Kriegst gleich mal Auftrag für einen Außeneinsatz.
Sehr gut, mache ich.
Aber es ist gemein, dass die nicht kosten durften, die Astronautinnen, weil man sagt ja auch so, beim Tomatensaft, der angeblich im Flugzeug besser schmeckt. Ich habe es mal gekostet, schmeckt grauslich, egal wo du es trinkst.
Ja,
aber vielleicht ist das beim Wein ja auch so.
Ja. Ich glaube, es gab noch keine solche Degustationen auf der ISS, aber es wäre vielleicht mal ein Businessmodell. Huh?
Ja, toll.
Naja, aber es ist ja das Alkoholverbot an und für sich. Aber ich meine, gut, das wird ja nicht ganz so strikt eingehalten. Also man weiß ja, dass gerade die Russen das nicht ganz so ernst genommen haben, immer mit dem Alkoholverbot und da durchaus mal gerade in den 70ern, also da gibt es ein paar Geschichten von den Astronauten, die dann später ausgepackt haben. Speziell Cognac ist da irgendwie total oft und gerne raufgeschmuggelt worden. Also es ist wirklich auch so in Büchern, wo da quasi die Seiten ausgeschnitten worden sind, wie man dann halt den Alkohol geschmuggelt hat. Oder ich habe auch gelesen von, ich weiß jetzt eigentlich den Namen nicht mehr, ein Astronaut, der hat tatsächlich 2 Kilo abgenommen, noch schnell vorm Flug und hat dann eingelegte Gurken und Alkohol in seinem Anzug irgendwie geschmuggelt und dass es aber ihm vom Gewicht nicht auffällt. Ja. Also da hat es durchaus auch sehr kreative Ansätze gegeben, ja, oder also auch in seinem Turmbeutel.
Und die haben das dann zugegeben oder man ist dann draufgekommen?
Also man ist dann ein bisschen raufgekommen und dann glaube ich auch mal ab und zu mit so einem Augenzwinkern das dann natürlich auch gewähren lassen. Also man weiß auch, dass, also wenn die Russen den Alkohol raufgeschmuggelt haben, dass sie dann durchaus auch mit den NASA-Astronauten dann angestoßen haben, mit den Amerikanern. Ja, also
Völkerverständigung.
Also, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist ganz gut für die Völkerverständigung und für den internationalen Frieden vielleicht. Ja.
Wahrscheinlich.
Ich fand es auch ganz lustig, dass zum Beispiel Juri Gagarin, wir haben auch darauf bestanden hat, bei seinem Flug Weinbrand mitnehmen zu wollen. Und zwar mit der Argumentation, dass er das also für Notfälle, für Desinfektion braucht.
Ja,
da hat er sonst nicht passen lässt. Ja.
Aber da muss ich mir auch sagen, ich stelle mir das schon sehr anstrengend vor. Also ich denke, wahrscheinlich besaufen sie sich jetzt da oben nicht so sehr. So vernünftig sind sie. Aber so leicht angedudelt zu sein, allein schon bei Mikrogravitation, ist wahrscheinlich sehr anstrengend.
Naja, stimmt. Wäre es einen leichten Darmspaß. Wobei ich glaube, es beruhigt halt schon auch die Nerven. Also wenn du wirklich in so einer Stresssituation bist oder so. Und ich glaube, da gab es schon so mal, dass sie gemeint haben, ja, für die Nerven und zur Entspannung dann vielleicht mal so ein kleiner Schluck Cognac.
Klipps und Schluck.
Genau.
Geil.
Ja, jetzt haben wir ja schon den Sekt für die Party und Jana und ich haben ja noch was mitgebracht. Mhm. Was darf bei einer Party nicht, Geburtstagsparty nicht fehlen, die Torte. Also das ist eher so mein Ding, ich bin nicht so Alkohol, aber Süßigkeiten bin ich sehr dabei. Bei unserer Torte sind normalerweise Kerzen oben und wenn man die Kerzen ausbläst, darf man sich ja was wünschen. Und da gibt es natürlich auch ein Pendant in der Astronomie. Wo kann man sich noch was wünschen?
Sternschnuppen.
Genau. Und Fun Fact, hat ja nicht nur Cosmic Latte Geburtstag, sondern auch Jana und ich haben letzten paar Tage Geburtstag gehabt. Also Happy Birthday to us.
Und ja, mir alles Gute zum Nicht-Geburtstag und all den anderen.
Genau.
Ja,
aber
im März
alles
werden wir dich auch,
Happy Birthday natürlich.
Genau, danke.
Dankeschön.
Und ich habe eine Sternschnuppe geschenkt bekommen, passenderweise.
Oh, das ist cool.
Nämlich, genau, vom Planetarium Wien habe ich eine Sternschnuppe geschenkt gekriegt. Auch passenderweise aus Argentinien, aus Campo Cielo. Und es steht oben, Alter 4,5 Milliarden Jahre. Also es ist ganz arg. Es ist
das
sehr
ist
cool.
Ziemlich heftig, ja.
So cool,
schön.
Ja. Ich habe ja auch so einen Teil, wir sollten mal unsere Teile zusammenbringen, oder?
Ja.
Und dann spielen sie miteinander, oder?
Ja, genau.
Sehr gut, machen wir das, wie so mit Barbie-Puppen.
Ja, genau.
Hallo, woher kommst du? Ah, okay, dieser Meteorit. Okay, nein, ich wollte euch deswegen kurz was über Sternschnuppen erzählen, weil die sind ja auch sehr romantisch und ich bin anscheinend die Romantikbeauftragte dieses Podcasts jetzt geworden, weil ich da einen sehr träumerischen Blick auf die Sachen habe. Aber jetzt wollen wir ein bisschen wissenschaftlicheren Blick drauf werfen, dass die Sternschnuppe ja, was die eigentlich ist. Eigentlich sind das ja nur kleine Partikel aus dem Weltall, die treten in die Erdatmosphäre ein, Dort ist natürlich sehr heiß durch die Reibung mit der Atmosphäre und dann verglühen sie einfach. Also das ist es eigentlich. Es ist jetzt nicht so was Specialiges, aber es schaut natürlich sehr schön aus. Und meistens sind die auch nicht größer als ein Sandkorn. Also es ist ganz winzig. Und es gibt auch diese wissenschaftlicheren Begriffe dafür. Also Sternschnuppe ist natürlich jetzt nicht so wissenschaftlich, sondern eigentlich sagen wir Meteor dazu. Als Erscheinung im Himmel ist es ein Meteor. Dieses Sandkorn heißt, bevor es zu uns kommt, eigentlich ein Meteoroid. Und wenn es unsere Sternschnuppe schafft, bis auf die Erde zu kommen, so wie unsere Geschenke, dann ist das ein Meteorit. Also wenn es solche Überreste gibt, dann kann man Meteorit zu sagen. Und jetzt würde ich euch auffordern, oder die HörerInnen zumindest später, auf Google, also in Google einzugeben, Meteorit, und schauen, was dann passiert. Das ist nämlich sehr cool.
Ich mache das jetzt wieder
so eine Animation, ja, machen wir. Vielleicht war es auch nur Zufall bei mir, aber.
Das ist spannend, ha? Okay. Oh!
Sehr langsam? Okay, ja.
Oh, cool!
Meteorit-Effekt gekommen, ja, genau. Dann sehen wir einen Meteorit über unseren Bildschirm. Das habe ich sehr cool gefunden.
Ja, jetzt hast du es gespoilert.
Ja, ich meine, naheliegend, oder? Du hast jetzt kein Alien. Dich begrüßt. Ja, und woher stammen die? Meistens werden die von Kometen oder Asteroiden freigesetzt. Vor allem dann sehen wir die, wenn die Erde diese Bahnen der Kometen oder Asteroiden durchquert. Das heißt, es gibt Zeitpunkte im Jahr, wo wir wissen, dass die Erde durch diese Bahnen durchfliegt, und das wiederholt sich dann auch immer wieder. Und einer der bekanntesten Meteorströme, die wir kennen, sind die Perseiden, der Perseidenstrom. Wie der Aussprache sagt sie auch Perseiden, oder?
Perseiden, hätte ich gesagt.
Perseiden, okay. Hört er, aber.
Ja, danke. Ja. Genau. Also der Perseidenstrom. Und das wissen wahrscheinlich hier einige, dass die Mitte Juli bis Mitte August sind. Und das ist einfach, weil die Erde durch die Bahn von dem Kometen Swift-Tuttle. Sag ich das richtig?
Ein wunderbarer Name. Ja. Ja, ich glaube, das ist, also ich.
Ja, so heißen halt die Leute, so, gell? Aus. Wenn die so komische Namen haben, ist, das hört sich ein bisschen wie Turtle an für mich. Ja. Turtle. Swift Tuttle. Genau. In dieser Zeit eben von Mitte Juli bis Mitte August kann man bis zu 40 oder mehr Sternschnuppen pro Stunde sehen. Und am besten macht man so, man legt sich irgendwo im Freien hin. Man sollte sich's gemütlich machen, weil natürlich ist es nicht dauernd. Also man muss halt ein bisschen schauen. Aber es hilft, wenn man nach Nordosten blickt. Da, wo das Sternbild des Perseus ist. Deswegen Perseidenschauer, weil es scheint für uns so, als ob das aus dem Sternbild des Perseus kommt. Die sind besonders hell und besonders schnell, die Sternschnuppen vom Perseidenstrom. Aber es gibt auch andere Schauer, die sind nicht so bekannt. Vor allem deswegen, weil sie im Winter sind. Also das Tolle bei den Perseiden ist natürlich, dass in Nordhälfte der Erde ist es Sommer, das heißt, es ist sehr schön zu beobachten, aber es gibt auch die Geminiden, die sind Mitte Dezember circa und die stammen vom Asteroiden Phaeton. Und es gibt diesen Wert, um zu messen, wie viele Sternschnuppen pro Stunde man sieht, ZHR, Zenithal Hourly Rate, und der ist eigentlich sehr ähnlich wie bei den Perseiden, aber wie gesagt, es ist halt Mitte Dezember, es ist
kalt.
Nicht so. Es ist kalt und bewölkt und.
Ja, das stimmt natürlich auch noch.
Macht keinen Spaß, ja.
Habt ihr mal geschaut oder irgendwas gesehen bei den Geminiden?
Nee, also ich muss sagen, ich glaube, den einzigen Sternschnuppenschauer, den ich wirklich aktiv mitbekommen habe, ist immer nur die Perseiden, weil im Dezember, also ich bin ja Fan der Astronomie, aber ich lege mich jetzt nicht stundenlang raus. Mitten im Winter.
Das verstehe ich.
Ja, für mich waren bis jetzt sogar immer die Perseiden enttäuschend. Also jedes Mal, wenn ich mich auf die Lauer gelegt habe, ja, das ist irgendwie so, wenn ich zwei sehe, habe ich Glück gehabt. Ja. Also
das ist so. Es kommt natürlich auch darauf an, wie hell es ist. Ne? Also du siehst natürlich mehr, wenn es schön dunkel ist.
Aber ja, ja. Ja, natürlich. Nein, eh immer geschaut.
Ja.
Schön dunkel und so. Und das war dann, dann habe ich halt immer herumgeschaut. Dann war immer so hinter mir, oh, da war jetzt ein, hast du es gesehen?
Nein, immer. Ich bin so neben dir, sagt immer, schau da. Ja, zu spät.
Genau. Ja, also, ja. Und Geminiden, glaube ich, habe ich letztes Jahr mal auch versucht, ja, aber eben auch eher halbherzig, muss ich zugeben, nachdem jetzt die Perseiden für mich jetzt schon nicht so die Erfüllung waren. Und ja, wir haben jetzt letztens darüber geredet, dass ich wohl wahrscheinlich eher eine theoretische Astronomin bin.
Nein, es, ich weiß nicht, ich bin, haben wir immer darüber geredet, dass ich da oft in Albanien war, immer im August, und am Meer war schon sehr schön. Also da waren schon recht viele eigentlich.
Hat man gemerkt, dass das mehr sind als sonst? Ja, cool. Ja, ich finde, also bei den Perseiden, hat, was ich mich erinnere dran, waren, dass die eben teilweise wirklich sehr hell waren. Also dass das nicht nur diese kleinen Funkeln waren, sondern so richtig ordentliche Strahlen am Himmel. Das fand ich dann schon mal sehr beeindruckend, dass die da so, ich glaube, weil die da besonders flach eintreten oder so, dass die dann so lang, besonders lang verglühen oder so, daran liegt das. Mhm. Das fand ich, das ist cool zu beobachten.
Voll. Und die dritten Schauer, wo man auch noch schauen kann, ist Anfang Jänner, die Quadrantiden. Die kommen vom Asteroid, der hat jetzt nicht einmal einen sinnvollen Namen, 2003 EH1.
Wunderschön. Aber,
ja.
Nicht romantisch.
Und das hat auch eine ähnliche ZHR, also einfach Sternschnuppen pro Stunde, ist eigentlich wieder ähnlich wie bei den Perseiden, aber wieder Anfang Jänner ist nicht so leibend. Und da müsste man auch wieder nordöstlich schauen, der nordöstlichen Teil des Sternbilds vom Bärenhüter. Aber wieso heißt das Quadrantiden vielleicht noch als Info? Weil früher war das ein anderes Sternbild, die haben sich auch manchmal geändert, nämlich das Sternbild des Mauerquadrant. Aber mittlerweile gibt es das nicht mehr, sondern jetzt ist es beim Bärenhüter. Kann man auch hinschauen.
Mauerquadrant. Ich finde das eh mit den Sternbildern so erstaunlich, weil manche Sachen haben sie ausgetauscht, andere Sachen, wo ich mir bis heute denke, was soll das denn eigentlich sein? Die sind noch da, allen voran der chemische Ofen.
Ja,
das ist wirklich lächerlich, finde, muss ich sagen.
Ja, also das ist die Torte. Das war eh schon das Wichtigste, finde ich, für eine Geburtstagsfeier. Ich hab sehr viel Torte gegessen. Ich habe gestern 3 Stück gegessen und mein Freund war irgendwie sehr überrascht. Er hat gesagt, du hast ja noch Torte. Sag ich, was?
Nein.
Hast du nicht 3 Stück gehabt gestern? Nein. Das ist jetzt weg. Aber ja, so ist es halt den Geburtstag.
So ist es.
Aber vielleicht gibt's noch was. Was hast denn du mitgebracht, Jana, für unsere Geburtstagsparty?
Ja, also jetzt haben wir schon Sekt und Torte. Das heißt, eigentlich ist schon fast alles da. Aber wenn es jetzt noch so richtig festlich werden soll, dann kann man sich natürlich noch überlegen, die ein oder anderen Luftballons mitzunehmen und die dann eben nicht mit Luft zu füllen, sondern mit Helium. Ja, das kennen bestimmt alle. Da manchmal gibt es so diese Party-Supply-Läden, da kriegt man dann Ballons und eben auch so eine Gasflasche mit dazu, mit Helium. Weil wenn man die Luftballons mit Helium füllt, dann schweben die nämlich, weil Helium ist leichter als Luft. Genau, an der Stelle dachte ich, ich erzähle vielleicht mal ein bisschen was zum Helium, was in unsere Partyballons reingefüllt wird. Denn Helium ist eigentlich für, also im Kosmos gesehen, relativ interessantes Gas. Es ist Geruch, Geschmack und farblos, also dahingehend eher langweilig. Aber es ist die einzige Substanz im Universum, die bei 0 Kelvin, also dem absoluten Nullpunkt, wo sich wirklich gar nichts mehr bewegt und Normaldruck, nicht fest wird. Also Helium bleibt flüssig bei 0 Kelvin, wird auch überhaupt erst flüssig in der Nähe von 0 Kelvin. Und deswegen ist es natürlich ganz großartiges Element zur Kühlung. Also zum Beispiel Teleskope nutzen flüssiges Helium zur Kühlung oder auch bei der Supraleitung. Da geht es ja darum, ganz, ganz niedrige Temperaturen zu erreichen und da braucht man eben auch Helium. Das ist auch einer der Gründe, warum Helium inzwischen relativ wertvoll geworden ist, vor allem halt dieses flüssige Helium, weil das für gerade Hochtechnologie ganz, ganz wichtig ist.
Voll, ich wollte jetzt sehen, bei uns bei Magnetresonanztomographie-Geräten haben wir das auch.
Habt ihr auch flüssiges Helium? Weißt du, was das kostet? Ich habe nämlich keine Ahnung.
Ja, schon viel.
Schon viel, oder?
Das wäre gerade meine Frage gewesen, weil ich will ja diesen Urknall-Setzkasten machen.
Ja, ja. Also flüssiges Helium ist, glaube ich, allein die Verwahrung ein bisschen schwierig, weil du halt auf 0 Kelvin runter musst.
Ich glaube, das ist so eine Kartusche für den Ballons.
Ja, genau. Also Helium auf der Erde ist auch ganz interessant, weil eigentlich ist Helium ja, hast du glaube ich vorhin auch schon gesagt, Eva, mit dem Urknall entstanden. Also im Urknall ist ja Wasserstoff, Helium, ein bisschen Lithium entstanden und Helium war ungefähr ein Viertel von dem. Also das meiste, was entstanden ist, war Wasserstoff und ungefähr ein Viertel der entstandenen Materie war Helium, und das ist auch heute noch so, ungefähr 23% der baryonischen, also der leuchtenden Materie im Universum ist Helium. Aber spannenderweise, das Helium auf der Erde kommt nicht vom Urknall, sondern das Helium auf der Erde kommt durch radioaktiven Zerfall, weil wenn Elemente wie zum Beispiel Uran oder Radon zerfallen, die zerfallen im Alpha-Zerfall, das heißt, werden Alpha-Teilchen freigesetzt und Alpha-Teilchen sind nichts anderes als Heliumkerne. Also 2 Protonen, 2 Neutronen. und die können dann wieder anderen Atomen ihre Elektronen entreißen und dann entsteht neutrales Helium. Und das ist tatsächlich der Großteil des Heliums auf der Erde. Das heißt, wenn du in deinem Setzkasten, Eva, ein primordiales Helium willst, da musst du, glaube ich, ins All raus.
Verdammt.
Ja, leider. Fand ich auch schade so ein bisschen, dass das nicht direkt vom Urknall kommt, was wir da haben. Durch den Urknall ist Helium entstanden, durch den radioaktiven Zerfall, aber natürlich entsteht Helium auch in Sternen. Da ist es nur tatsächlich so, dass das Helium, was dort entsteht, dieses stellare Helium, gleich weiter verbrannt wird zu den schweren Elementen. Vielleicht ist dem einen oder anderen das Wort oder der Begriff des Helium-Flashs bekannt. Das kommt auch so aus der stellaren Physik. Und da geht es darum, wenn so ein sonnenähnlicher Stern, also man sagt so bis ungefähr 2,2 Sonnenmassen, wenn die in ihrem Kern keinen Wasserstoff mehr haben, dann ist es ja so, dass der Kern eigentlich mit Helium angefüllt ist. Und dann hört die Fusion erstmal auf. Also dann gibt es erstmal keinen Energienachschub. Das heißt, die Gravitation gewinnt für so einen kurzen Moment. Der Kern fällt in sich zusammen. Dadurch steigt dann die Temperatur an und dann geschieht etwas, was man Entartung nennt. Da finde ich, muss man im Deutschen immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man kennt den Begriff mehr aus einem anderen Metier raus. Das ist aber in der Physik einfach eine Veränderung, sage ich jetzt mal grob, von Materie. Und zwar in dem Fall heißt es, dass die Dichte und der Druck nicht mehr von der Temperatur abhängen. Das heißt, es kann zu einer Temperaturerhöhung kommen und der Kern expandiert aber nicht. Und dann, wenn die Masse des Sterns ausreicht, um in dieser Situation etwa 100 Millionen Kelvin zu erreichen, dann gibt es ein explosionsartiges Einsetzen der Heliumfusion, also des Heliumbrennens. Das ist dann im 3-Alpha-Prozess nennt man das. Das bedeutet, erst fusionieren zwei Heliumatome zu Beryllium und dann Beryllium mit einem weiteren Heliumatom zu Kohlenstoff. Also da, so wird Kohlenstoff in den Sternen produziert und das setzt dann eben so schlagartig ein und setzt wahnsinnig viel Energie frei. Dabei erreicht der Stern dann teilweise innerhalb weniger Sekunden mehrere 100 Milliarden Sonnenleuchtkräfte. Also das ist wirklich eigentlich ein Blitz, beziehungsweise er würde es erreichen. Das ist ein bisschen traurig, denn diese Energie wird vollständig von der Hülle außenrum absorbiert. Elektromagnetisch kann man das überhaupt nicht nachweisen. Das hat mich sehr enttäuscht, als ich das so gelesen habe. Ich dachte, dann blitzt es einmal ordentlich auf. Also anscheinend ist das Einzige, was man davon wirklich mitbekommen könnte, die Neutrinos, die dann aus dem Stern rauskommen.
Die man ja total leicht messen kann, ja.
Die man eben so super leicht messen kann. Das wissen wir alle, deswegen bauen wir riesige Detektoren in der Arktis auf. Genau. Und irgendwann ist das dann zu Ende. Die Temperatur ist dann hoch genug, um diese Entartung aufzuheben. Der Kern dehnt sich wieder ein bisschen aus, kühlt ab und dann gibt's stabiles Heliumbrennen. Also dieses Ende der Wasserstofffusion im Kern ist dann relativ gewalttätig bei diesen Sternen. Bei den Sternen über 2,2 Sonnenmassen passiert das so nicht, denn da zündet das Heliumbrennen, bevor der Kern entartet. Also da gibt's keinen Heliumflash, weil es einfach früh genug heiß genug ist fürs Heliumbrennen, sodass es nicht dieses plötzliche Einsetzen gibt. Genau.
Da geht's dann, glaube ich, weiter eben im Kohlenstoff und dann ja der Sauerstoff und dann kommt mein Sekt, yeah.
Dann kommt der Sekt raus.
Noch ein bisschen genau. Später, ja.
Also alles sozusagen in einem Stern.
Ja, ja, meine Zutaten.
Genau. Ja, wenn man über Heliumballons noch spricht, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, ich habe es natürlich mal ausprobiert, das soll man natürlich nicht exzessiv machen, weil es, glaube ich, nicht so gesund ist, vor allem, weil das Helium einzuatmen, da kriegt man nämlich eine sehr schöne Mickey-Maus-Stimme davon.
Das ist total lustig.
Das ist wirklich witzig.
Also ich habe das gemacht, weiß nicht, ich war ein sehr Angsthase-Kind, ich habe mich nie getraut.
Hast du dich nicht getraut?
Nein.
Also es ist auch nicht so gut, also nur als Disclaimer, nicht, dass das...
Bitte nicht zu Hause nachmachen,
weil das Helium verdrängt den Sauerstoff aus der Lunge, also zu oft sollte man es auf jeden Fall nicht machen, da kann es sein, dass man dann ohnmächtig wird.
Ja.
Aber wenn man es macht, also wenn man Helium einatmet, dann kriegt man eine etwa 2,5 Oktaven höhere Stimme und das liegt daran, dass Helium, wie gesagt, weniger dicht ist als Luft, deswegen fliegen ja auch die Luftballons und damit können sich die Schallwellen schneller bewegen und es kommt zu einer höheren Frequenz. Also deswegen hat man auch eine erhöhte Stimme. Übrigens, wenn man was einatmen würde, was schwerer als Luft ist, würde man natürlich eine tiefere Stimme bekommen. Aber da haben wir nicht so viel Gase, die da so weitläufig verfügbar sind.
Ja, bei Kindergeburtstagen im Planetarium wird das gemacht, nämlich nach der Geburtstagsfeier jetzt diese Woche, hat das ein Kollege von mir vorgezeigt, der hat eben ein Gas eingeatmet, das schwerer ist als Luft. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Jedenfalls eben ist seine Stimme sehr tief geworden. Plus, was halt auch gefährlich ist, ist, dass das Helium geht ja von selber raus, weil es ja eh nach oben sozusagen. Aber bei dem nicht, du musst das halt aktiv aushusten und das kann halt auch gefährlich werden. Ich meine, ja, wenn es so umkippt, dann bitte soll ihm jemand an den Füßen nehmen und so kopfüber.
Okay, dass das rausgeht, Jesus.
Ja, also, ich bin da viel zu sehr Angsthase, aber ja genau, das war
okay,
für mich.
Nee. Dann bleiben wir beim Helium, das ist lustiger.
Das ist ein bisschen witziger. Also ich glaube, wenn du jetzt den ganzen Ballon einatmest und gar nicht mehr normale Luft, dann wird es auch beim Helium irgendwann gefährlich. Du wirst zumindest kurzfristig ohnmächtig. Und dann habe ich mir aber da gedacht, das ist ja irgendwie interessant, weil wenn wir auf Wesen treffen, die irgendwas anderes, irgendein anderes Gasgemisch einatmen, dann haben die ja per se ganz andere Stimmen, wenn sie Stimmen haben.
Voll. Und die Stimmen, die werden ja auch, also der Körper wird ja anders sein, die Länge,
ja, genau.
Und den Stimmbänder, falls es überall.
Oh mein Gott, ich habe gerade die Vorstellung, wenn wir da First Contact hätten und dann schickt man mich dorthin und dann würde ich wahrscheinlich nur lachen, wenn der so eine Mickey Mouse Stimme hat. Ja.
So eine Mickey Mouse.
Dann würde ich wahrscheinlich gleich irgendeinen Eklat auslösen, weil ich die Aliens
Sie würden uns gleich angreifen wegen dir.
Genau. Weil ich mich dann nicht mehr einbekomme vor lauter Lachen.
Ich habe es übrigens geschaut für dich, Eva. 30 Euro kostet circa ein Liter Helium flüssig. Aber im Vergleich zum Beispiel stickstoffflüssig ist nur 50 Cent. Also es ist schon
nicht
so billig. Sauteuer, das Helium. Ja. Und es ist, glaube ich, gibt sogar auch irgendwie inzwischen schon Mangel. Also weil gerade in der Superleitungstechnik wird das halt sehr gerne und viel verwendet. Und das ist, glaube ich, dann auch, wenn du es einmal verwendet hast, schwierig wieder einzufangen. Wurde schon Alarm geschlagen, dass wir zu wenig flüssiges Helium haben und das irgendwie noch weiter künstlich herstellen müssen.
Okay, das heißt, ich sollte bald anfangen mit meinem Setzkasten.
Richtig, richtig.
Urknall-Periodensystem Baukasten. Naja, das kann ich mir ja für die Zukunft wünschen, da für Cosmic Latte, dass vielleicht in den nächsten 2 Jahren ich diesen Baukasten, da Setzkasten da irgendwie zusammensetze.
Finde ich cool, möchte ich sehen dann, wenn er fertig ist.
Gerne, ja. Es dürfen mir Glückwünsche nicht fehlen, also bei einer Geburtstagsparty.
So ist es.
Was wünscht ihr euch denn so? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass ja die Hörerinnenzahl sich weiter vergrößert, verdoppelt, vielleicht in den nächsten 2 Jahren. Ich würde auch total gerne mal ein Buch schreiben zu Cosmic Latte. Ich kann mir das total gut vorstellen, weil das Thema einfach so gut passt, oder? Da irgendwie könnte man doch ganz leicht aus unseren Kaffeehausgesprächen eine Buchlektüre machen. Ja.
Total.
Ich habe mir auch überlegt, nachdem wir ja jetzt vor kurzem ja auch Lisa Kaltenegger zu Gast hatten, ob wir noch irgendwie besondere Gäste einladen könnten. Habt ihr da eine Idee? Habt ihr einen Wunschgast, mit dem ihr gerne mal sprechen möchtet?
Ich muss den Namen googeln.
Okay, aber du hast eine Idee.
Okay, es ist nicht sehr realistisch, meine Idee. Sag. Aber Neil deGrasse Tyson wäre das.
Ja.
Ein ganz bescheidener Wunsch.
Ja. Ja, der ist gut.
Ah, der wäre schon nett.
Ich hatte neulich mal so, hatte mich jemand gefragt, wenn du dieses typische, wenn du irgendjemanden zum Abendessen einladen könntest. Und das ist natürlich noch unrealistischer, weil leider lebt er nicht mehr. Aber ich würde ganz viel dafür geben, irgendwann mal mit Carl Sagan irgendwie über Astronomie sprechen zu können.
Ja, wer nicht, ja.
Wäre nicht da. Aber bei lebendigen Menschen, ich glaube, das ist natürlich auch unrealistisch, aber ich habe jetzt neulich so viel über sie gelesen, weil ich einen Vortrag gehalten habe und die ist ja noch in Oxford aktiv, Jocelyn Bell Bunnell, die Pulsare gefunden hat. Das auch, finde ich, eine total beeindruckende Geschichte. Ja. Auch eine Geschichte halt über eine Frau, die da wieder halt auch nicht den Nobelpreis bekommen hat, aber trotzdem sich wahnsinnig eingesetzt hat für Frauen in der Astronomie und für gleiche Chancen für alle und die finde ich auch ganz spannend. Aber
stimmt,
natürlich auch ein bisschen schwierig, so ein Hochkaräter dann zu bekommen. Aber wer weiß, Lisa Kaltenegger war ja auch da. Also.
Ja, eben, genau. Ja. Es ist nicht alles ganz so abwegig. Ja, ich würde total gerne, also wenn ich mal wen aussuchen könnte, würde ich ja Samantha Cristoforetti, die italienische Astronautin.
Ja, die ist cool.
Würde ich total spannend finden. Ja.
Ja.
Oder da könnten wir das Ganze auf Deutsch machen, wäre Josef Aschbacher, also den ESA-Generaldirektor. Den finde ich nämlich auch total interessant. Also da mit dem würde ich auch gerne mal auf einen Kaffee gehen.
Ja, total. Ja, da gibt es jede Menge Leute, glaube ich, die das, also falls das jemand hört von diesen Menschen.
Bald soll ja auch die erste Frau zum Mond, um den Mond fliegen.
Achso, ja, da ist auch eine in der Crew dabei, ja, stimmt.
Christina Koch, ja.
Genau, ja. Koch heißt sie. Ja, ja.
Würde ich danach auch gern.
Ich wollte gerade sagen, aber erst danach dann, oder? Genau. Dann warten wir noch ein bisschen, ja.
So ist es.
Bis wir die einladen, genau, ja. Habt ihr sonst noch Glückwünsche oder Wünsche für Kosmoglatte, für den Podcast?
Also ich würde gern mal beim Real-Life-Treffen dabei sein. Das ist natürlich jetzt so mein Ding jetzt vor allem. Aber ich würde gern so die HörerInnen persönlich noch mehr kennenlernen und treffen. Das wäre cool. Mhm. Weil beim letzten Kino konnte ich leider nicht.
Mhm, genau, ja. Ja gut, das ist ja ein Wunsch, den wir durchaus realisieren können.
Ja, ich wollte doch mal klein beginnen, nicht nur unrealisieren.
Genau, ja. Ja, stimmt. Ein Hörerinnen-Treffen, das wird tatsächlich wieder mal anstehen. Ja, hatten wir letztes Jahr keines. Und das Kinotreffen, das war wirklich sehr nett. Das war halt sehr kurzfristig, muss ich zugeben. Aber es ist wirklich immer sehr nett, wenn man Hörerinnen trifft und sich mit denen austauschen kann. Das stimmt schon. Ja, ja. Eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das wirklich mal anpeilen.
Ja, das klingt mega. Wäre ich auch dabei.
Dass wir das machen. Das ist genau. Cool. Bevor wir das machen, gibt es aber bei uns jetzt noch was zu gewinnen. Wir sind nämlich so mehr oder weniger am Ende angelangt, unserer Geburtstagsfolge. Also wenn ihr eines von den Büchern von Lisa Kaltenegger gewinnen wollt, dann müsst ihr natürlich ein paar Fragen beantworten. Also ganz so leicht machen wir es euch nicht. Und zwar müsst ihr uns beweisen, dass ihr euch total gut auskennt im Kosmoglatte-Universum. Ja. Und da komme ich jetzt auch schon zur ersten Frage. Und zwar, also alle, die aufgepasst haben, wissen ja, Kosmoglatte ist eigentlich eine Farbe und hat daher einen Hexwert. Und ihr müsst uns verraten, was dieser Hexwert ist. Das ist die erste Frage. Und dann gibt es aber natürlich noch Fragen zu uns. Also ihr müsst euch natürlich auch bei uns auskennen und uns zugehört haben. Und dann ist es ganz leicht für euch natürlich. Ja. Und zwar, wer mir zugehört hat, weiß, dass ich ja ein Faible nicht nur für Asteroiden habe, sondern auch für Fernsehserien, besonders aus den 90er Jahren vielleicht, aus meiner Jugend. Und da gab es eine ganz besondere, die so ein bisschen mein Interesse ausgelöst hat für Asteroideneinschläge. Also da gibt es einen ganz berühmten Vorfall, der sich ereignet hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Hinweis sagen soll, wo dieser Asteroideneinschlag war. Auf jeden Fall, ja, gibt es da eine Fernsehserie, die diesen Asteroideneinschlag in einer Folge behandelt. Und ich suche jetzt nach dieser Fernsehserie. Wenn ihr da die Antwort wisst, dann habt ihr die Antwort. Ja, zu meiner Frage.
Ich muss jetzt die ganze Zeit denken an die Dinos, aber das ist nicht, oder?
Nein, das ist es nicht. Den Hinweis kann ich euch geben, ja.
So eine super Serie, habe ich so gern geschaut als Kind.
Ja. Und es ist eine bekannte 90er-Jahre-Fernsehserie, also ich hoffe, dass auch die jüngeren Hörerinnen die Serie kennen. Ich gebe einen Tipp, ich habe mal darüber gesprochen, da habe ich noch mit der Theresa darüber geredet und die kannte die Serie nämlich nicht, wo ich ganz erstaunt war. Elka, hast du auch eine Frage an unsere Hörerinnen, die sie beantworten müssen?
Ja, also die Fragen sind ja eben beantwortbar, indem man sucht, in welcher Folge wir darüber geredet haben. Und es gibt auch eine Folge, wo ich was erzählt habe über Sachen. Und da haben wir darüber geredet, dass es einen Tag gibt, an dem ich dank Jupiter alles bekomme, was ich möchte.
Ja. Das klingt gut.
Und welcher Tag war das? Das ist die Frage eigentlich, das ist vielleicht wichtig zu sagen. Also welchen Tag bekomme ich alles, dank Jupiter, alles, was ich möchte?
Den hat Elka sich bestimmt schon ganz rot markiert in ihrem Kalender.
Ich glaube sogar, dass der schon vorbei ist, oder?
Ja,
ist
der schon vorbei? Vorbei.
Ich bin in der Vergangenheit. Ja, und hast du da an dem Tag alles bekommen, dank Jupiter?
Du hast gesagt, ich soll es mir merken, gell? Ist natürlich jetzt die Frage, weil das war so mein Glückstag des Jahres, glaube ich, war das.
Ui,
das war voll der gute Tag jetzt. Glaube ich dran. Ich glaube jetzt dran. Das war voll der gute
überzeugt.
Tag. Ja, wirklich. Ich habe da super Leistung hingelegt an dem Tag.
Na schau. Aha.
Schau her.
Wahnsinn.
Das soll noch jemand sagen, dass an dem nichts dran ist.
Ja.
Und Jana, du?
Also bei mir ist die Frage, da ich jetzt noch nicht so lange dabei bin, ist es vielleicht gar nicht so schwierig. Ihr müsst einfach nur die Folgen rausfinden, wo ich auch irgendwas erzählt habe. Und zwar ist die Frage, ich habe ja in meiner Zeit in der Forschung Exoplaneten beobachtet und durfte das auch an einem Observatorium machen mit einem Teleskop. Und die Frage wäre jetzt, welches Observatorium war das? Und falls ihr jetzt verwirrt seid, das ist jetzt kein besonderer Eigenname oder so, sondern das Observatorium heißt nach dem Ort, wo es steht, sozusagen. Wenn ihr das rausfindet, dann habt ihr auch die Antwort auf die letzte Frage gefunden.
Genau. Also ich werde die Fragen auf jeden Fall nochmal in den Shownotes auch reinschreiben, falls ihr Zeit zum Nachdenken oder vielleicht zum Recherchieren braucht. Schickt eure Antworten dann einfach an unsere Kontaktadresse, also an unsere E-Mail-Adresse kontakt@cosmiclatte.at. Und ja, und vielleicht wollt ihr auch noch gleich hinzufügen, wie ihr denn zu Cosmic Latte gestoßen seid. Also mich interessieren gerade auch solche Geschichten immer gerne. Also ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten, auf das freuen wir uns immer.
Aber bis wann sollen sie es schicken? Nicht, dass
ach ja, das ist ein guter Hinweis.
Wenn die Leute es in einem Jahr hören.
Ja, nein, so ganz so ist es nicht. Ja. Also ich würde mal sagen, wir geben den Hörerinnen schon ein bisschen Zeit, oder?
Ja, ja. Das braucht ja auch.
Ja, also ich würde mal sagen.
Um alle Folgen nochmal zu hören.
Genau, ja. Also ich würde mal sagen, schickt uns einfach eure Antworten bis 31. Juli. Dann habt ihr über einen Monat Zeit.
2024.
2024, danke. Ja, genau. Und genau, also einfach an kontakt@cosmiclatte.at schicken. Und genau, und wir werden dann unter den richtigen Einsendungen das Buch verlosen. Und es wird dann auch noch eine Karte und Sticker von uns geben. Also ihr kommt dann ein kleines Paket von uns an die Gewinner. Ja, und bevor wir jetzt dahin schminden, müssen wir uns aber auch noch bedanken, denn natürlich wäre dieser Podcast nicht, was er ist, wenn es euch, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht geben würde. Und wie ihr wisst, könnt ihr uns euren Dank auch in Form von Spenden zukommen lassen. Ja, da sind wir ja gar nicht schüchtern. Und das machen auch schon einige von euch, auch immer wieder, was ich ganz toll finde. Vielen Dank an alle Spenderinnen bis jetzt. Und zwar bedanken wir uns bei den Spendern über PayPal. Und zwar waren das der Axel, Peter, Elisabeth und Thomas. Vielen herzlichen Dank. Und ein großes Dankeschön auch an Bernhard, der hat bei Steady ein Abo abgeschlossen. Und auch an Dirk, der hat uns über Patreon ein Abo abgeschlossen und uns unterstützt uns auf diese Weise. Also ihr habt eben diese Möglichkeiten, also PayPal ist, wenn ihr uns einmalig was zukommen lassen wollt, oder Steady und Patreon, das sind ja dann quasi jährliche Mitgliedschaften, da könnt ihr uns mit einem kleinen Beitrag im Monat schon unterstützen. Es freut uns natürlich immer sehr. Was uns auch freut, sind natürlich diverses Feedback, das ihr uns hinterlassen könnt, auch auf unserer Seite, Bewertungen, liked uns, empfehlt uns, das hilft uns enorm. Ansonsten Feedback eben gerne an unsere Kontaktadresse kontakt@cosmiclatte.at. Ansonsten findet ihr uns auch über Instagram oder auf X, formerly known as Twitter, wie ich immer sage. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns da immer. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke. Danke fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Danke auch an Elke und Jana, dass ihr den Podcast so toll bereichert. Das ist mir echt immer eine große Freude mit euch.
Ja, danke an dich, dass du den Rahmen übernimmst und dass du es 2 Jahre lang durchgezogen hast. Jetzt, wir sind ja noch gar nicht so lange dabei.
Genau. Aber es macht total viel Spaß.
Die nächsten 20 Jahre jetzt noch. Mindestens.
Genau. Auf die nächsten 2 Jahre und die nächsten 35 Folgen freue mich schon. Na gut, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Aber vielleicht können wir ja wieder irgendwann so zu dritt, ja, weiß ich nicht, so in unregelmäßigen Abständen oder in regelmäßigen, weiß nicht,
ja,
alle paar Monate oder was.
Ja, können wir ja machen. Also wir können ja, was die Weihnachten, sowas bietet sich ja sowieso immer an.
Genau, so Special.
So Special-Dinger. Ja. Genau, Jahresende und so Sachen, eben Jubiläen, kann man sicher machen.
Vielleicht kann ich auch mal irgendwie nach Wien kommen.